Zweiten Kapitel und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie unser Leben von der Zukunft her gestaltet werden kann, geprägt werden kann, so dass in unserem Leben und durch unser Leben von der zukünftigen Herrlichkeit Gottes mehr in unserem Umfeld sichtbar wird. Paulus, der Verfasser vom Kolosserbrief, der nimmt uns da ja auch immer wieder mit hinein in ganz praktische Dinge, die er uns auffordert und wie uns das gelingen kann. Aber seine Aufforderungen, die er gibt, die sind immer wieder auch basiert auf tiefen theologischen Grundgedanken, die er immer wieder so quer einfließen lässt. So wird es uns heute auch gehen bei dem Predigttext, der heute dran ist, aus Kolosser 2, Vers 6 bis 15. Paulus spricht uns also nicht einfach nur auf der Handlungsebene an, also auf dem, was wir tun sollen, zu dem, wie er uns auffordert, sondern er spricht uns auch auf der Ebene unserer Gedanken, unserer Grundhaltung, unserer Einstellung zum Leben, vor allem zum Leben mit ihm, an. Er vermittelt biblische Theologie, damit wir ein fest abgestütztes Fundament für unseren Glauben, unser Leben als Christen haben. Wir werden jetzt hier durch den Predigttext Stück für Stück gehen. Ich nehme immer wieder so ein, zwei Verse zusammen. Es wird am Ausgang auch das Handout ausliegen. Dort sind nochmal die zentralen Punkte auch festgehalten. Sonst ist auch der Predigttext hier an der Wand abgebildet. Ihr dürft aber gerne auch eure eigenen Bibel aufschlagen und mitlesen. Euer Smartphone zücken und die digitale Bibel aufschlagen. Lest doch mit mir. Wir wollen starten. Kolosser 2, die Verse 6 und 7 zu Beginn. Ihr habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und habt euch Jesus Christus, Vers müsste ich noch haben, funktioniert noch nicht, damit ihr mitlesen könnt. Und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Paulus gibt uns gleich am Anfang einen Auftrag. Jesus Christus als der Herr bildet für diesen Auftrag, den er gibt, die Grundlage. Für alle unsere Entscheidungen, die wir treffen, für alle unsere Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, für alle Gedanken, die wir uns machen. Wir sollen unser ganzes Verhalten, schreibt er, an ihm ausrichten. Wir sollen in ihm verwurzelt sein. Wir sollen unser Leben auf ihm aufbauen. So wie der Psalmschreiber David in Psalm 62 das auch bekennt: Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Es ist entscheidend, auf welchem Untergrund du dein Lebens- und Glaubenshaus aufbaust. Als wir jetzt so in den Herbstferien in Toskana am Meer waren und Sandburgen gebaut haben, waren wir ständig damit beschäftigt, diese Burgen mit Schutzmauern abzusichern, weil da die Wellen immer wieder kamen. Und wenn wir uns so in erste Sicherheit gewägt hatten, dass die Burg jetzt stehen bleibt, kam die nächstgrößere Welle. Hätten wir auf einem felsigen Untergrund mit Steinen und Mörtel gebaut, diese Burg, dann würde die wahrscheinlich heute noch da stehen und bestaunt werden können. Das unruhige Meer, das ständig in Bewegung ist, egal zu welcher Tag- und Nachtzeit, das wurde mir zum Bild für unser Leben und auch für unseren Glauben. Unser Leben gleicht dem Meer, das ständig in Bewegung ist, das mit Wellen immer wieder auch auf uns hineinbricht, das unruhig ist, das sich kontinuierlich auch fortsetzt, in Bewegung zu sein und unruhig zu sein. Und wenn wir dann mit falschen Baumaterialien auf falschem Untergrund unser Leben aufbauen, sind wir ständig damit beschäftigt, aus eigener Kraft diese Schutzmauern auszubessern und zu hoffen, dass nicht alles wieder kaputt geht. Das geht tatsächlich auch ein Weilchen lang gut, bis unsere Kräfte aufgebraucht sind. Und dann mit dem Lauf der Zeit auch wieder anfängt einzustürzen, bis von dem, was da war, nichts mehr da ist. Bis schließlich unser Glaube sich quasi in Luft aufgelöst hat. Und dieser Prozess, den kann man leider in deutschsprachigen Gemeinden hier in Europa zurzeit sehr deutlich beobachten. Dieser Prozess, der hat auch schon lange einen Namen bekommen, das nennt sich Dekonstruktion. Ein Auseinander- und Abbauen des christlichen Glaubens. Paulus ruft uns in dieser Situation hier in Vers 7 auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Eine Sache ist auf jeden Fall gewiss, wenn du auf einem sandigen Untergrund und auch mit Sand und den falschen Baumaterialien baust, werden deine Kräfte mehr und mehr kontinuierlich aufgezehrt und am Ende verfehlt dein Leben sein Ziel. Paulus ermahnt dich und mich hier an dieser Stelle, setz alles allein auf Jesus Christus, dem Fels vom Heil und der Rettung. Lass dich nicht dazu hinreißen, auf Sand zu bauen, auf Dinge, die diese Welt dir anbietet, weil du sonst das Ziel deines Lebens verfehlst, Gott allein alle Ehre zu geben. Paulus nennt uns hier in unserem Predigttext jetzt eine große Gefahr, die dazu führt, dass der Glaube abgetragen wird. Erstmal den Vers 8. Nehmt euch vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen. Mit Anschauungen rein menschlichen Ursprungs. Bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Die Gefahr besteht darin, letztlich trügerischer Überredungskunst zu folgen, die auf den falschen Weg führt und letztlich am Ziel vorbeischießt. Paulus spricht von der Philosophie, die menschlichen Ursprung hat und von Prinzipien, die hier in dieser Welt herrschen. Mit der menschlichen Philosophie hat er vielleicht hauptsächlich jüdische Gelehrte und religiöse Menschen vor Augen gehabt, die Christen dazu überreden wollten, neben ihrem Christusglauben auch wieder andere Gesetze mit aufzunehmen, philosophisch, also Dinge vom Essen oder auch vom Trinken und von den Feiertagen und so wieder einzuhalten, jüdische Bräuche fortzusetzen. Und da habe ich mich schon auch gefragt, wenn er so im jüdischen Kontext ja auch geschrieben hat und auch von den Wörtern, die er gebraucht, dort in der jüdischen Welt zu Hause ist, was ist denn so falsch an den menschlichen Philosophien, an den weltlichen Prinzipien, die er jetzt hier anprangert? Es gibt doch unzählige Menschen, die sich genau auf diese weltlichen Prinzipien verlassen und denen scheint es doch ganz gut zu gehen. Was soll daran so falsch sein? Philosophie, in seiner Wortbedeutung heißt es ja die Liebe zur Weisheit. Philo, Liebe, Sophia, Weisheit. Was ist denn falsch an der Liebe zur Weisheit? Ich denke, es ist hier entscheidend festzuhalten, was Paulus hier sagt, dass es darum geht, nicht der Weisheit zu glauben, der Philosophie, die vom menschlichen Ursprung ist, die nichts Göttliches an sich hat, die kein Grundgedanken, der göttlich ist, verfolgt. Das Problem von der menschlichen Philosophie ist, dass sie leer und trügerisch ist, dass sie den weltlichen Prinzipien folgt. Wir wissen von der Welt, dass sie seit dem Sündenfall mit Adam und Eva von der Sünde durchsetzt ist. Wenn hinter der Philosophie kein göttlicher Gedanke steckt, führt sie letztlich auf den falschen Weg. Im ersten Moment hört sie sich vielleicht gehaltvoll an, aber eigentlich ist sie von Überredungskunst nur aufgebläht. In Wirklichkeit ist sie leer, ausdruckslos und sie führt uns letztlich hinters Licht. Ich vermute, ihr seid solchen menschlichen Philosophien und weltlichen Prinzipien auch schon begegnet. Gibt es etwas, wo ihr sagen würdet, das in euren Ohren gut klingt, aber kaum göttlichen Ursprung hat? Darf ich mal so hören, was euch da in den Sinn kommt, wenn ihr menschliche Philosophien und weltliche Prinzipien hört?
Goethe hat gesagt, edel sei der Mensch, hilfreich und gut.
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Von Goethe, ja. Das war schon sehr philosophisch. Im Blick des anderen finden wir zum Selbstbewusstsein.
Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden.
Das wäre ein göttliches Prinzip. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, ja. Durch gute Werke den Himmel erkaufen, ja. Max Erik?
Wenn ich an Philosophie denke, denke ich an den jüdischen Historiker Philo. Ich denke dann aber auch an die, die von ihm abgeschrieben haben, Thomas von Aquin. Ich denke an die Katholiken, die sich die Philosophie sehr zu eigen gemacht haben und sie über die Bibel gestellt haben. Ich denke, wie das Ganze dann zur Aufklärung geführt hat, zum Aufklärrecht, kann man eigentlich sagen. Und das Ganze dann in der modernen Psychologie, die sich dann total von Gott verabschiedet hat, beendet ist. Moderne Psychologie dann wieder über die Philosophie in unsere Gemeinden Eingang findet, indem man dann irgendwelche Spezialtipps hat im Umgang mit Menschen, die mit der Bibel dann nichts mehr zu tun haben. Das ist ein roter Faden von dem, was Paulus schreibt, bis es eigentlich heute.
Ja. Ein Prozess, der abläuft, genau. So ganz praktisch noch Beispiele, vielleicht auch mal weg von der Philosophie hin zu den menschlichen Prinzipien, die weltlich sind. Tu Recht und scheue niemanden. Folge deinem Herzen, genau. Leb wie du bist. Es kommt schon gut. Ja, da könnte was Göttliches dran sein. Ich muss nur zu meiner inneren Mitte finden, dann bin ich ausgeglichen und habe Frieden. Das größte Ziel des menschlichen Daseins ist die Selbstbestimmung. Der Mensch ist im Grunde gut, er muss nur wieder das entdecken. Wahr ist, was vernünftig ist. Erfolg bringt das wahre Glück. Geld gibt Sicherheit. Jeder hat seine eigene Wahrheit. Und was ich auch öfters mal wieder unter Christen höre, Hauptsache gesund. Alles, was hilft, was bringt, ist erlaubt, genau. Genau, im Yoga versucht man das auch zu erreichen, die innere Mitte. Es gibt so viele gut klingende menschliche Philosophien und weltliche Prinzipien, die uns auch in den Ohren jucken, aber letztlich am Ziel vorbeischießen. Paulus nennt uns jetzt hier in den Versen 9 und 10 die Alternative. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leibhaftiger Gestalt wohnt. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Anstatt der menschlichen Philosophie und den weltlichen Prinzipien zu folgen, kannst du dich doch ganz auf Jesus Christus einlassen, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen wohnt. Mit ihm, Jesus Christus, haben wir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Nicht irgendeine Philosophie, die ins Trügerische, ins Leere führt, sondern göttliche Weisheit, die zum Leben führt, die ans Ziel führt. Wenn du mit Christus verbunden bist, dann lebt in dir nicht nur diese ganze Fülle der Weisheit und Erkenntnis von Gottes Wesen, nein, wie in Vers 10, sondern du hast auch das Oberhaupt, also den höchsten Chef aller Mächte und Gewalten mit dir. Wenn du mit Jesus Christus in dieser persönlichen Beziehung lebst, dann hast du diesen Chef aller sichtbaren und auch unsichtbaren Mächte und Gewalten um dich. Eigentlich wäre es doch nur logisch und plausibel, dass du alleine Jesus Christus dein ganzes Vertrauen schenkst. Warum lässt du dich dann noch von dieser trügerischen Überredungskunst, von menschlichen Philosophien und weltlichen Prinzipien einfangen? Paulus stellt unser Grundproblem dar, Vers 11. Verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Also er bringt das Bild von der Beschneidung, dazu sage ich gleich was. Unser Grundproblem ist die von der Sünde beherrschte menschliche Natur. Die Bibel spricht ja ursprünglich vom Körper, vom Fleisch, also von diesem grundsätzlich menschlichen, auch physischen Dasein, das seit dem Sündenfall mit Adam und Eva von der Sünde durchsetzt ist. Weil wir noch in dieser Welt sind, in diesem Körper leben, bleibt an uns immer wieder diese sündenbeherrschte Natur haften. Wie so ein Gläbi, wo sich vom Finger nicht lösen lässt. Paulus umschreibt das Problem mit der menschlichen Natur auch an anderen Stellen, wie zum Beispiel in Römer 8, die Verse 5 bis 7, die möchte ich euch auch vorlesen. Wer sich von seiner eigenen Natur bestimmen lässt, also von dieser wiedergöttlichen menschlichen Natur, dessen Leben ist auf das ausgerichtet, was die eigene Natur will. Wer sich vom Geist Gottes bestimmen lässt, ist auf das ausgerichtet, was der Geist will. Was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Da haben wir wieder dieses weltliche Prinzip von der Mensch ist eigentlich gut, hör auf dein Herz, auf dein Bauchgefühl. Da müssen wir ehrlich werden hier an der Stelle auch mit diesem Text. Was der Mensch, was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Es gibt keinen neutralen Boden hier auf dieser Erde. Du bist entweder von deiner eigenwilligen menschlichen Natur beherrscht und diese Natur ist von der Sünde korrumpiert und sie bringt dich letztlich in den Tod, oder du bist vom Geist Gottes beseelt, bestimmt, der dir letztlich den Frieden und das Leben schenkt. Unser menschlicher Natur steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber, sagt Paulus hier in Römer 8. Es findet ein Kampf statt. Vertraue auf Gottes Wort mehr als auf dein eigenes Herz. Paulus, der hier in diesem jüdischen Kontext schreibt, gebraucht das Bild der Beschneidung und das ist uns heute ja nicht mehr so geläufig. Die Beschneidung ist die symbolische Markierung von Gott gewesen, von dem Bund, den er mit seinem Volk geschlossen hat. Mit der Beschneidung tritt man in die Gemeinschaft ein. Sie verleiht dem Beschnittenen eine Identität der Zugehörigkeit. Und das ist ja auch, was Paulus hier im Predigttext im geistlichen Sinn schreibt. Die Beschneidung unter Christus im geistlichen Sinn markiert in unserem Herzen, dass wir mit Jesus Christus verbunden sind. Dazu wird der Geist Gottes in die Lage versetzt, unserem Geist zu sagen, dass wir seine Kinder sind. So innig verbunden, dass wir sogar teilhaben an seinem Tod und seiner Auferstehung. Vers 12. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet. Und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, an uns haftet immer wieder diese menschliche Natur. Aber im Vertrauen auf die Kraft Gottes, die in uns lebt, können wir siegen und werden wir sogar später mal den Tod überwinden, weil Christus am Kreuz durch Tod und Auferstehung den Tod bereits überwunden hat. Paulus gipfelt jetzt in unserem Predigttext mit einer wesentlichen Zusammenfassung vom Evangelium. Und wenn ich den Text immer wieder lese, ist es ungeheuerlich, was da steht. Und es versetzt mich in Erstaunen und auch in eine Freude. Wenn du die Herausforderung hast, das Evangelium irgendjemand in kurzen Sätzen zu erklären, dann benutzt Kolosser 2, Vers 13 bis 15 als Basis dazu. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat sie ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Jesus Christus ist und bleibt das Zentrum unseres Glaubens und unseres Lebens. Und es ist an uns, diese Alleinstellung, die Jesus hat, immer wieder in unserem Leben zu bejahen, zu kultivieren, zu bewahren und auszubauen. Lass uns doch gemeinsam diesem Auftrag folgen, den Paulus hier in Kolosser 2 gibt. Richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Seid in ihm verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Werd ehrlich mit deinem eigenen Leben und bekenne, ich war geistlich gesehen tot. Tot aufgrund meiner Verfehlungen, aufgrund meines sündigen Wesens. Mein Verhalten war nicht an Christus ausgerichtet. Aber Gott hat mir alle Verfehlungen vergeben. Ich bin Angeklagter, weil ich die Forderungen vom Gesetz nicht erfüllen kann. Jesus Christus hat aber den Schuldschein für ungültig erklärt. Ans Kreuz genagelt, für immer beseitigt. So, das Gesetz, so wie wir es vor allem ja auch im Alten Testament vorfinden, dient uns heute dazu, uns aufzuzeigen, dass wir diesen Forderungen nicht folgen können und das Gesetz nicht erfüllen. Gottes Wort hält uns täglich den Spiegel vor Augen und zeigt uns auf, schuldig, ungenügend, eines Tages vor Gott nicht bestehen können, keine Chance und schon zweimal nicht mit eigener Kraft. Und der Schuldschein war damit ausgestellt. Aber Jesus hat durch seinen stellvertretenden Tod diesen Schuldschein, ich sage es nochmal, für immer für ungültig erklärt, zerrissen, kaputt gemacht. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, er hat ihn mit in den Tod genommen, für immer beseitigt, er ist vernichtet. Du darfst Vergebung all deiner Verfehlungen haben. Halleluja. Und das dürfen wir jetzt auch am Abend mal denken, durch die Gaben, die wir zu uns nehmen, das nochmal nachvollziehen, was das bedeutet hat für Jesus und was es für uns heute bedeutet. Wir dürfen daran denken und wir dürfen das auch feiern, was Jesus getan hat für uns. Der Schuldschein ist für immer vernichtet. Amen.